Sie hören den Kurier.
Man sieht Rauchschwaden. Junge Männer schieben Leichen mit weißen Tüchern und ein paar Blumen bedeckt auf einen Parkplatz in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi. Sie stellen Holzscheite um die Körper und zünden sie an. Das Krematorium Semapuri in Ost-Delhi verbrennt seit der vergangenen Woche täglich mehr als 100 Leichen von Corona-Opfern. Teils auf improvisierten Stätten, weil die Kapazitäten völlig ausgelastet sind, nachdem Indiens Hauptstadt von einer tödlichen Welle der Pandemie erfasst wurde. Willkommen beim Daily Podcast vom Kurier. Ich bin Caroline Krause-Sandner und spreche heute über Indiens Notlage im Kampf gegen das Coronavirus. Bevor wir über die Lage in Indien sprechen wollen, kurz zu den Entwicklungen in der Coronavirus-Pandemie bei uns in Österreich. Heute Mittag hat der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig verkündet, dass ab dem kommenden Montag in Wien der Handel und persönliche Dienstleister wieder aufsperren dürfen. Auch die Museen und Zoos werden ab dem 3. Mai wieder öffnen dürfen. Die Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen gilt dann nicht mehr. Die Gastronomie bleibt aber vorerst geschlossen.
"50% der Toten waren von der Regierung nicht einmal als Covid-19-Tote registriert. Wir bringen die Leichen direkt aus den Häusern, wo Menschen in Corona-Quarantäne gestorben sind. Sie werden dann hier verbrannt. Die Regierung rechnet nur jene, die im Krankenhaus an Corona gestorben sind. Alle anderen kommen in der Statistik nicht vor."
Das sagt Jitendra Singh Shanti, der Koordinator des Semapuri-Krematoriums in Ost-Delhi. Laut offiziellen Zahlen sind von Montag auf Dienstag in Indien 323.144 neue Corona-Fälle aufgezeichnet worden. 2.771 Menschen sind in diesem Zeitraum mit einer bestätigten Coronavirus-Infektion gestorben. Doch der Bestatter ist überzeugt, dass es mindestens doppelt so viele sind. In Indien werden seit 22. April täglich mehr als 300.000 neue Corona-Fälle gemeldet. Mehr als 17 Millionen Menschen in Indien haben bereits wissentlich eine Covid-19-Infektion überstanden. Ungefähr 200.000 haben sie nicht überlebt. Indien hat die erste Welle an Corona-Infektionen verhältnismäßig glimpflich überstanden. Auch weil die Regierung einen strikten Lockdown verordnet hatte. Die zweite Welle wütet derzeit über dem 1,3 Milliarden Einwohnerland mit voller Wucht. Indiens seit Jahrzehnten unterfinanziertes Gesundheitssystem ist vollkommen überfordert. Vor den Notaufnahmen stehen Angehörige, die um Betten und Sauerstoff für Kranke flehen. Was ist passiert? Warum sind die Corona-Zahlen in Indien im April so stark gestiegen? Studien Anfang des Jahres haben nahegelegt, dass ein großer Teil der Bevölkerung Antikörper gegen das Virus entwickelt hätte und dass Indien bereits Herdenimmunität erlangt hat. Zudem haben Experten auf die vergleichsweise junge Bevölkerung hingewiesen und darauf, dass viele Inder durch den Kontakt mit mehreren Krankheitserregern besser gegen eine Infektion gewappnet sind als etwa Menschen in Europa. Große Kritik wird in diesem Zusammenhang an der Regierung vom Premierminister Narendra Modi geübt, der schließlich vor wenigen Wochen noch den Sieg über Corona erklärt hat. Der Premier hat infolgedessen nicht nur religiöse Feste, Hochzeiten und Sportveranstaltungen zugelassen, sondern auch riesige Wahlveranstaltungen abgehalten. Es heißt, dass diese Massenveranstaltungen in mehreren Teilen des Landes die Verbreitung stark beschleunigt haben. Ich bin jetzt mit Peter Rimmele in Neu-Delhi verbunden. Er leitet dort das Indienbüro der Deutschen Konrad-Adenauer-Stiftung. Guten Tag, Herr Rimmele.
Ja, guten Tag und grüß Gott in Österreich.
Herr Rimmele, vielleicht können Sie kurz die aktuellen Entwicklungen schildern in Indien. Immer noch sind mehr als 300.000 registrierte Infektionen pro Tag, mehr als 2.500 Tote pro Tag gemeldet. Wie erleben Sie die vergangenen Tage in Neu-Delhi?
Was Sie gesagt haben, ist auch weiterhin so, leider. Die Zahl über 300.000 ist jetzt zum sechsten Mal hintereinander aufgetaucht. Auch über 2.800 Tote gestern. Und möglicherweise sind das jetzt ähnlich wie in Europa das Wochenende dazwischen nicht die aktuellen Zahlen. Experten gehen ohnehin davon aus, dass die Dunkelziffer sehr hoch ist. Das sieht man zum Beispiel an den Festgestellten. Sie haben die Krematorien erwähnt. An den festgestellten Verbrennungen im Vergleich zu den offiziellen gemeldeten Todeszahlen. Da ist sicherlich eine große Dunkelziffer dahinter. Ich will jetzt nicht mal unbedingt sagen, dass das alles provisorische Verbrennungen sind. Verbrennungen auf Scheiterhaufen ist in Indien, zumindest für die Hindus, die übliche Methode. Man musste nur sozusagen die Kapazität erweitern. Und das sieht dann eher wie Makeshift aus. Aber das Prozedere ist das Gleiche. Es gibt natürlich auch Krematorien nach unserer Vorstellung. Das sind aber wenige, die so operieren. Also die Verbrennung auf dem Scheiterhaufen ist durchaus landesüblich für Hindus.
Mhm. Sie haben jetzt gerade die Dunkelziffer erwähnt. Also wenn man sich jetzt in den letzten Tagen die Berichte angeschaut haben, die Infektionszahlen mit eben über 300.000 Fällen, wenn man die mit den 1,3 Milliarden Einwohnern gegenrechnet, dann erscheint diese Zahl gar nicht so hoch, wie die Berichte glauben machen. Woran liegt das? Also erreicht man vielleicht gewisse Ecken des Landes gar nicht mit Tests oder mit Zählungen, beziehungsweise konzentrieren sich die Infektionen auf die Ballungszentren?
Die Infektionen konzentrieren sich nicht nur auf die Ballungszentren, sondern auch auf bestimmte Regionen. Mhm. Das war in den vergangenen Wochen vor allem der Staat Maharashtra mit der großen Stadt Mumbai, frühere Bombay. Das war sozusagen die Corona-Hauptstadt Indiens, negativ betrachtet. Das ist jetzt von Delhi überholt worden. Es sind Uttar Pradesh, der Staat. Es breitet sich aus. Es sind natürlich die großen Zentren vor allem auch betroffen, vor allem auch Delhi. Aber ich würde mal sagen, es kommt sicher überall vor, aber nicht in gleichem Maße. Was Sie gesagt haben, zum Beispiel im Vergleich mit Österreich, natürlich, es ist relativ bei der Größe dieses Landes, aber das beschönigt die Situation nicht. Wenn Sie die Bilder gesehen haben, dann sehen Sie, dass es dramatisch ist und es ist nicht überall im gleichen Maße dramatisch. Aber wenn wir die Dunkelziffer mit einrechnen, dürfte die Zahl der Erkrankten wesentlich höher sein. Und es sind eben Schwererkrankte, die um Einlass bei den Krankenhäusern bitten, ihn nicht bekommen können, weil die Kapazitäten nicht mehr da sind. Mhm. Die Intensivstationen sind überbelegt, es fehlt Sauerstoff, das lässt sich durch Hilfe aus dem Ausland vielleicht in den nächsten Tagen überwinden. Aber wenn Sie allein jetzt die Kapazitäten von Intensivstationsbetten erhöhen, das tut man auch mit eingeführten Ventilatoren, damit haben Sie aber noch nicht die Zahl der Pflegekräfte erhöht. Und daran fehlt es. Mhm. Und die jetzt da sind, die sind natürlich unter Dauerstress schon die letzten Monate. Also das ist eine heikle Situation.
Also vielleicht daran anschließend, es ist vor allem ein Kapazitätenproblem des Gesundheitssystems. Es ist nicht ein Qualitätsproblem des Gesundheitssystems.
Sowohl als auch. Natürlich in den großen Städten haben sie Weltklasse-Kliniken, private Kliniken. Wer sich's leisten kann, geht dorthin. Aber auch dort findet man im Moment auch mit viel Geld keine Aufnahme mehr. Insofern kann man sagen, hat Covid eine gewisse soziale Gleichbehandlung erwirkt von Armen und Reichen in Indien. Aber auf dem Land ist die Gesundheitsversorgung natürlich auch qualitativ erheblich schlechter als in den großen Städten. Auch die staatlichen Krankenhäuser und Gesundheitszentren sind natürlich in den Städten besser bestückt mit Instrumenten, mit Medikamenten, als es auf dem Land der Fall ist.
Was glauben Sie, zu welchem Schluss sind Sie gekommen, was jetzt diese aktuelle Welle hervorgerufen hat?
Es sind vielleicht zweierlei Faktoren, die das erklären könnten. Zum einen gibt es eine Doppelmutation in Indien, wo man glaubt, diese ist zu einem großen Teil für die Verbreitung auch ursächlich. Das mag einer der Gründe sein. Der andere ist, die Regierung hatte ja schon vor ein paar Wochen fast den Sieg über das Coronavirus erklärt. Da hat man sich, glaube ich, gründlich geirrt. Dann ist die Folge gewesen, dass die Leute natürlich nicht mehr so stringent sich an die Vorschriften, Masken zu tragen und dergleichen gehalten haben. Das Social Distancing ist nicht mehr ernst genommen worden. Es haben Massenveranstaltungen stattgefunden, auch durch diese Regierungspartei, bei der mehrere hunderttausend Menschen bei Wahlkampfveranstaltungen waren. Natürlich ist im Wahlkampf, will man ja die Social Distance überwinden. Also das ist sowieso nicht eingehalten worden, keine Masken. Es gab religiöse Massenfestivals mit mehreren hunderttausend Teilnehmern, auch keine Masken getragen worden. Ich glaube, diese Großereignisse haben mit engstem physischen Kontakt haben sehr stark zu dieser Verbreitung beigetragen.
Und was macht die Regierung jetzt? Also mittlerweile ist es ja auch bei der Regierung angekommen, dass das eine massive Krise ist. Hat sie schon Maßnahmen ergriffen?
Ja, das übliche Repertoire scheint ja weltweit das Instrument Lockdown zu sein. Das ist in Europa nicht anders. Delhi war unter einem Lockdown für eine Woche. Jetzt ist es um eine weitere Woche verlängert worden. Auch Chennai, Mumbai, andere Großstädte sind gefolgt. Man tut es auch staatenweise. Das mag vielleicht etwas helfen, um nach außen die Verbreitung zu verringern. Aber wenn die Leute auf engstem Raum aufeinander sitzen, findet die Verbreitung dann eben umso mehr im Familienkreis statt. Also das ist eine der Maßnahmen. Man hat das Ausland um Hilfe gebeten. Man versucht jetzt natürlich wieder stringenter die Maskenpflicht einzuhalten, hat jetzt gar das Tragen von Doppelmasken im öffentlichen Raum verordnet und dazu aufgefordert, auch zu Hause Maske zu tragen. Das sind Maßnahmen, die die Regierung ergriffen hat. Und man versucht natürlich, die Impfkampagne ganz stark jetzt noch mehr in den Vordergrund zu bringen. Aber auch das ist ein Massenproblem. Es sind bereits rund 150 Millionen Impfdosen verimpft worden. Das heißt jetzt nicht, dass es 150 Millionen Menschen waren. Der Großteil davon sicherlich mit der ersten Impfung. Es sind aber auch etliche dabei, die bereits die zweite Impfung empfangen haben. Was man noch dagegen tut, man hat das Impfalter gesenkt. Ab 1. Mai können alle Inder oder im Land Lebende, die über 18 Jahre alt sind, eine Impfung erhalten. Zuvor war das 45. Lebensjahr mit Vorerkrankungen, dann ohne Vorerkrankungen, jetzt eben ab 18. Das ist eine der Maßnahmen, aber es ist ein Kapazitätsproblem. Selbst wenn sie pro Tag eine 500.000 Menschen impfen, was so circa der Durchschnitt der letzten Tage und Wochen war, bei einer Bevölkerung von 1,4 Milliarden ist da noch viel Zeit erforderlich.
Indien produziert ja selbst auch Impfstoff, exportiert diesen auch, aber brauchen die nicht selbst gerade den am nötigsten? Also wird da ein Exportstopp auch verhängt oder gemacht?
Da kommen Sie eigentlich in eine Debatte rein, die in Europa genauso geführt wird. Europa produziert Impfstoff, exportiert ihn auch, braucht man ihn nicht dort am nötigsten, wo es an Impfkapazitäten fehlt. Also es ist die gleiche Diskussion hier, aber nicht im gleichen Maße. Indien ist die Apotheke der Welt. Und fast alle Impfstoffe, die nach Afrika und sonstige Entwicklungsländer geliefert werden, stammen größtenteils aus Indien. Das sind jetzt eine indische Variante, die hier entwickelt wurde, eines Impfstoffes und ein Lizenzprodukt eines britisch-schwedischen Herstellers, das in Lizenz hier produziert wird, namens Covishield. Das sind die beiden Impfstoffe, die auch exportiert werden. Indien hat natürlich das diskutiert, wir brauchen es hier und können jetzt im Moment nicht exportieren. Davon will man aber ganz bewusst absehen, weil man sagt, es ist eine globale Pandemie, wir müssen auch globale Antworten haben, dazu tragen wir bei. Aber Indien macht sich ganz stark breiter für eben die sozusagen die Produktion, ohne es in Lizenz zu tun, aber quasi die Patente oder dafür freizugeben. Das ist eine Diskussion, die hier auch geführt wird. Und letztlich muss man auch sagen, dass es kein Stopp, aber eine Limitierung der Produktion gab, weil Indien ganz stark von Zusatzstoffen abhängig ist, die auch aus Amerika eingeführt werden. Und die Vereinigten Staaten hatten den Export dieser Zusatzstoffe für eine Weile geblockt, auch unter dem wohl noch Gedanken America First. Und da hat sich Indien beschwert, auch bei Präsident Biden, haben gesagt, als ihr in Not wart, haben wir euch Chloroquin geliefert, was wir auch selber gebraucht hätten. Jetzt erwarten wir aber auch von euch, dass die Mittel, die wir zur Arzneimittelproduktion benötigen, wieder geliefert werden. Und daraufhin hat dann die beiden Regierungen wohl eingelenkt. Also seit Sonntag ist dieses Exportverbot für die Stoffe, die man zur Arzneimittelproduktion in Indien benötigt, aufgehoben. Das dürfte also jetzt wieder an Fahrt gewinnen.
Die USA haben ja auch jetzt Hilfe allgemein zugesagt in der jetzigen Krise. Es haben auch andere Länder Hilfe zugesagt jetzt für Indien. Wird das helfen?
Ich denke schon. Und zwar was in bedingtem Maße, muss man sagen. Es kommt darauf an, um was es geht. Was jetzt zunächst mal hilft, es war ja eine unheimliche Verknappung von medizinischem Sauerstoff eingetreten. Es sind etliche Menschen gestorben, die auf Intensivstationen waren, weil sie schlicht keinen Sauerstoff mehr gekriegt haben, weil es keinen mehr gab. Mhm. Das ist jetzt ganz schnell, sind da Gegenmaßnahmen ergriffen worden. Man hat die indische Luftwaffe hat aus Hongkong große Sauerstoffcontainer aus Singapur herbeigeflogen. Die deutsche Bundeswehr liefert eine Sauerstofffabrik. Also da, was das Sauerstoffmangel angeht, das wird man vermutlich in den nächsten Tagen in den Griff bekommen. Man weitet auch einzelne Hotels oder sonst geeignete Dinge als Behandlungszentren aus. Mhm. Es ist wohl technisch auch kein Problem, natürlich ein Bett in ein Intensivstationsbett umzuwandeln. Wenn man dann ein Beatmungsgerät hat, die werden auch gebracht. Aber was man nicht so leicht erweitern kann, ist natürlich das medizinische Personal, das dafür benötigt wird. Da sind aber auch Vorschläge hier. Indien hat sehr viele, die in medizinischen Berufen in Ausbildung stehen und ob das Ärzte oder Krankenschwestern sind, die jetzt eigentlich kurz vor dem Abschluss wären, Examen noch machen müssten, das möglicherweise gar nicht stattfindet, da sind Vorschläge geäußert worden, ihr müsst nur sozusagen die Vorschriften ändern, dann hat man ganz schnell zumindest teilweise geeignetes medizinisches Personal zur Verfügung und hat etwa angeboten, Leute müssen kein Examen machen, wenn sie ein Jahr freiwillig auf einer Intensivstation arbeiten und Covid-Patienten betreuen. Also solche Gedanken sind im Moment da. Mhm. Ob das so gesetzt wird, ist fraglich, aber zumindest ist es eine Möglichkeit, bei einer ganz schwierigen Stelle, nämlich Mangel an geeignetem Fachpersonal, dort zumindest teilweise Abhilfe zu schaffen.
Mhm. Lieber Herr Rimmele, vielen Dank für dieses Gespräch und alles Gute nach Neu-Delhi.
Vielen Dank, gern geschehen.
Mit dem Kauf von Sauerstoff, mit gezielten Maßnahmen, um die Kapazitäten von Krankenhäusern zu erhöhen, mit Lockdowns, einer neuerlichen Maskenpflicht und einer schnelleren Impfkampagne versucht Indien also jetzt, möglichst schnell für Erleichterung zu sorgen. In den nächsten Tagen allerdings erwarten Experten noch einen weiteren Anstieg der Infektionszahlen. Vielleicht auch auf eine 500.000 bis 1 Million Fälle pro Tag. Auch die täglichen Todeszahlen könnten noch bis Mitte Mai steigen, so die Einschätzung. Trotz all der Maßnahmen. Mitgrund könnte auch die in Indien grassierende Doppelmutation B1617 sein. Sie könnte auch für Europa bald Thema werden. In Großbritannien sind bereits Dutzende Fälle registriert worden, vereinzelte Fälle auch in anderen europäischen Ländern, darunter Belgien, Deutschland, Italien und die Schweiz. Ob die Mutation für den starken Anstieg an Corona-Fällen in Indien verantwortlich ist, kann noch nicht genau festgestellt werden. Wie der Immunologe Andreas Bergthal auf Twitter bekannt gegeben hat, wird die Doppelmutation derzeit von der WHO noch nicht als Variant of Concern eingestuft. Es wird also zwar vermutet, dass sie ansteckender ist als die Ursprungsvariante. Erwiesen ist das allerdings noch nicht. Außerdem ist nicht bekannt, ob durch sie ein schwererer Verlauf wahrscheinlicher wird. Die Gefahr bei Doppelmutationen ist zudem, dass sie den Schutz von Corona-Impfstoffen vermindern könnte. Doch auch hier gibt es noch keine endgültigen Ergebnisse. Apropos Impfung. In Indien sind derzeit knapp 9% der Bevölkerung zumindest mit einer Dosis geimpft. Das sind knapp 120 Millionen von 1,3 Milliarden Menschen. 142 Millionen Dosen wurden insgesamt bisher verimpft. Indien stellt selbst Impfstoffe her und exportierte bis zuletzt mehrere Millionen Dosen in ärmere Gegenden, etwa auch nach Afrika oder in Balkanländer. Doch jetzt in der Krise hat Indien selbst um Hilfe gebeten. Die ersten Hilfslieferungen aus anderen Ländern sind schon angekommen. Zum Beispiel 100 Beatmungsmaschinen und ebenso viele Sauerstoffgeräte aus Großbritannien für die Hauptstadt Neu-Delhi. Oder Sauerstoffgeneratoren aus Frankreich. Aus der EU sollen ebenfalls Sauerstoff und Medikamente kommen. Auch die USA hat Hilfe zugesagt. Can I begin? Das war's von mir für heute. Und weil wir gerade von US-indischer Kooperation gesprochen haben, möchte ich euch mit einem Stück von der indisch-amerikanischen Rapperin Raja Kumari in den Feierabend schicken. Shook heißt das Lied und ist aus dem Jahr 2019. Mittlerweile hat die 35-jährige Kalifornierin auch Lieder auf Hindi aufgenommen. Ich sage auf Wiederhören und freue mich schon aufs nächste Mal. Wenn ihr Anregungen oder Ideen für den Podcast habt, schreibt uns auf daily@kurier.at oder hinterlasst uns einen Kommentar. Für Ton und Schnitt war heute wieder Dominik Kanzian verantwortlich. Mitgearbeitet hat auch Fabiola Noll. Produziert wird der Podcast von Elias Nadmesnik. Ich bin Caroline Krause-Xandner und wünsche euch einen schönen Abend. Like Coogee B on Juicy on that Biggie B. Shook when they see a deity. We be on me deep.